Deutschlandfunk. Hintergrund.
Die Türkei, das Ausland und die PKK. Eine Sendung von Marion Sendker. Sie hören eine erweiterte Fassung des Beitrags vom 22. Juni.
Stockholm im Mai 2022. Dichter Rauch umhüllt die alte Regeringsgatanbrücke. Hinter der grauen Dunstwand leuchtet es neonrot. Zwei Menschen stehen auf der Brücke und schwenken Bengalos. Als sich der Rauch etwas verzieht, kommt eine riesige rote Fahne mit rotem Stern auf gelbem Kreis mit grüner Umrandung zum Vorschein. Die Flagge der PKK, einer revolutionären kurdischen Organisation, weht mitten in Stockholm.
İsveç'te terörörgütü PKK sempatizanları PKK bayrağı açtı.
Die türkischen Fernsehsender zeigen ein Amateurvideo dieser Straßenszene, zuerst in Social Media veröffentlicht. Die Polizei sehe zu, wie die PKK Propaganda verbreite, heißt es bei einigen Sendern. Dass die Organisation in Schweden, wie in der gesamten EU, auf der Liste der Terrororganisationen steht, solche Kundgebungen aber von der Versammlungs- und Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt sind, wird in den türkischen Medien nicht gesagt. In den Tagen danach schafft es auch dieses Amateurvideo aus Schweden ins türkische Fernsehen. Es zeigt Menschen, die auf den Straßen der schwedischen Hauptstadt für die PKK demonstrieren. Auf ihren Plakaten stehen Parolen wie Nein zur NATO. Mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat in Schweden und Finnland ein Umdenken stattgefunden. Beide Länder wollen dem Militärbündnis beitreten. Nur die Türkei denkt wie die PKK-Demonstranten auf Stockholms Straßen. Präsident Recep Tayyip Erdogan legte ein Veto ein. Für ihn ist vor allem Schweden wortwörtlich eine Brutstätte des Terrorismus. Bei einer Fraktionsrede im Parlament wiederholte Erdogan Mitte Juni:
Wir werden unsere Haltung in der NATO-Frage niemals ändern, bis Schweden und Finnland klare Schritte im Kampf gegen den Terror unternehmen.
Mit der Türkei und Schweden stehen sich zwei Staaten gegenüber, die unterschiedlicher kaum sein könnten. So wie es zur schwedischen Staatsräson gehört, Minderheiten jeder Art zu fördern, darunter auch kurdische Kulturvereine, die der PKK nahestehen sollen, ist der Kampf gegen die PKK Teil der türkischen Staatsräson. Das zeigt sich jedes Jahr auch im Nordirak, wo die Türkei meistens im Frühling militärisch gegen in den Bergen verschanzte PKK-Kämpfer vorgeht. Bei der aktuellen Offensive namens Klauenverschluss sind die türkische Luftwaffe und Bodentruppen im Einsatz. Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar sprach den Truppen zu Beginn des Einsatzes Mut zu.
Ich hoffe, dass diese Operation wie geplant erfolgreich abgeschlossen wird. Wir sind entschlossen, unsere edle Nation vor der Geißel des Terrors zu retten, die das Land seit 40 Jahren heimsucht. Unser Kampf wird fortgesetzt, bis der letzte Terrorist neutralisiert ist.
Die prokurdische HDP in der Türkei, die Demokratische Partei der Völker, verurteilt die Offensive Ankaras. Nicht nur, weil sie völkerrechtswidrig sei, sagt Azad Barış, einst im Vorstand der HDP, heute ihr strategischer Berater, sondern auch,
weil sie möglicherweise Frieden in ihrem Kern ersticken wird. Wir sind grundsätzlich dagegen, dass militärisch gehandelt wird. Also man sollte zu den Tisch kehren und Friedensverhandlungen führen. Das wollen wir durch unsere demokratische Kampf- und Friedenspolitik. Ob das uns gelingt oder nicht, werden wir natürlich dann am Ende des Tages sehen.
Unterstützt wird die türkische Seite dagegen von den irakisch-kurdischen Peschmerga. Sie sind der Autonomieverwaltung in der nordirakischen Stadt Erbil unterstellt. Deren Ministerpräsident ist Masrur Barzani. Seine Familie stellt die Regierung in der Region Kurdistan-Irak und fordert die PKK seit Jahren zum Verlassen der Region auf. Die Barzani-Regierung geht gegen die PKK vor, jetzt offensichtlich auch militärisch. Das Beispiel zeigt, dass mancherorts Kurden auch gegen Kurden kämpfen. In der Türkei, im Nordirak, in Nordostsyrien und in Iran ist das nicht unüblich. In den Grenzregionen dieser und anderer Länder leben Kurden seit vermutlich mehreren tausend Jahren, organisiert in Großfamilien, Clans und Stämmen, von denen viele seit ihrem Bestehen untereinander konkurrieren. Einen einheitlichen, international anerkannten Kurdenstaat hat es nie gegeben, so wie es auch nicht die einheitliche kurdische Sprache gibt. Daneben bestehen religiöse Unterschiede. Die meisten Kurden sind Sunniten, manche Schiiten und andere Aleviten. Anhänger einer unabhängigen Strömung im Islam, die viele Gemeinsamkeiten mit dem Christentum hat. Daneben gibt es, wenn auch in einer Minderheit, jesidische und assyrisch-christliche Kurden. Diesen Unterschieden zum Trotz sieht sich die PKK als Führerin aller Kurden. Der HDP-Berater und Soziologe Barış ist einer der wenigen jesidischen Kurden in der Türkei. Die Unterschiede sieht er als gemeinsamen kulturellen Reichtum. Von einer Führungsrolle der PKK für alle Kurden möchte er nicht sprechen.
Keine Partei der Welt kann eine bestimmte Volksgruppe allein für sich in Anspruch nehmen. Aber wenn wir uns die Beteiligung an die PKK sieht und die Partizipation von jungen Menschen, die dann auch bereit sind zu kämpfen oder mitzuwirken, ist schon ein Zeichen dafür, dass diese Partei in der kurdischen Gesellschaft sehr verankert ist.
Für die PKK gilt, die Voraussetzungen für einen kurdischen Staat, eine nationalethnische Einheit, habe es gegeben. Doch sie sei zerstört worden. Das gehe auf das Jahr 1923 zurück, als die Alliierten und die Türkei durch den Vertrag von Lausanne die Gebiete, in denen Kurden lebten, auf die vier Staaten Iran, Irak, Türkei und Syrien aufteilten. Die Aussicht auf eine autonome Region sei damit vorbei gewesen. Für den Turkologen Walter Posch vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement der Landesverteidigungsakademie in Wien ist das ein Baustein, mit dem PKK-Gründer Abdullah Öcalan den Mythos einer von außen zerstörten kurdischen Einheit kreierte.
So ein bisschen sieht es Öcalan auch. Wir als Kurden waren ja eigentlich wirklich eine Solidargemeinschaft. Und dann sind irgendwelche Fremdlinge gekommen und haben das Land aufgeteilt in vier Teile. Stimmt hinten und vorne, das beantwortet auch den Unterschied in den kurdischen Sprachen nicht, in den Religionen und so weiter.
Die PKK ist erst lange nach dem Vertrag von Lausanne gegründet worden. Sie entstand im Jahr 1978 als Gegenreaktion zu der damals kurdischfeindlichen Politik in der Türkei. Von Anfang an steht bei der Terrorgruppe nach außen der Kampf gegen kulturelle Unterdrückung der Kurden im Vordergrund. In einem Interview Anfang der 90er Jahre, ein paar Jahre vor seiner Inhaftierung, betonte Öcalan, worum es ihm beim Widerstand geht.
Der bewaffnete Kampf bedeutet nicht nur, dass Schüsse fallen, sondern er ist das höchste Verstehen der Ideologie, auch politisch. Ich glaube, für die Kurden ist der Kampf die einzige Möglichkeit, sie zusammenzubringen.
Diese Ideologie, von der Öcalan spricht, wird bei der PKK als radikale Demokratie mit Gleichberechtigung für Frauen und einem Sinn für Ökologie propagiert. Posch, der die PKK-Statuten untersucht hat, schüttelt den Kopf.
Das ist so demokratisch wie die DDR, weil die Wörter Kommunismus und Demokratie sind in der türkischen Linken synonym. Also wenn die sagen, wir wollen eine demokratische Gesellschaft, fallen halt die naiven Westler drauf rein, aber was die wollen, ist eine kommunistische Gesellschaft.
Die PKK. Dazu gehören auch viele Untergruppierungen. Laut Posch will die PKK weniger eine kulturelle Koexistenz der verschiedenen kurdischen Gruppen als ihre eigene Macht über alle Kurden legitimieren.
Das erste Ziel dieser Gruppen ist jetzt einmal zu überleben, nämlich nicht nur territorial. Und das zweite Ziel ist, den großen Verband aller PKK-affiliierten Gruppen und Organisationen zu legitimieren, also dass sie von der Terroristen wegkommen.
In Ländern wie China, Iran oder Russland steht die PKK nicht auf Terrorlisten. In Europa, in den USA und in der Türkei dagegen schon. Laut einem aktuellen Europol-Bericht arbeitet ein Apparat der PKK in Europa, Zitat, hauptsächlich unter dem Deckmantel legal anerkannter Organisationen wie kurdischer Vereinigungen. Zitat Ende. Die PKK nutze Europa, um finanzielle Mittel zu generieren, auf legale und illegale Weise. Zum Beispiel durch Spendenaktionen, sowie auch durch Erpressung und organisierte Kriminalität. In einem anderen Europol-Bericht heißt es auszugsweise:
Zu den Einnahmequellen der PKK gehören die sogenannte Besteuerung von illegalen Drogen beim Transport in die Türkei, bevor sie den EU-Markt erreichen, Schutz- und Schiedssteuern, Menschenhandel und Zigarettenschmuggel.
Dabei existiert die Gruppe streng genommen nicht mehr als PKK, sondern hat sich 2007 in die Gesellschaft Union Kurdistans, kurz KCK, umbenannt. Sie wirbt damit, föderalistisch zu sein. Posch bleibt skeptisch.
Das beruht auf einem konföderalistischen System, das im Endeffekt die zentrale Führung und den eigentlichen stalinistischen Aufbau der Organisation mit vielen föderalistischen Elementen kaschiert und nicht überwindet. Also die Organisation schreibt dann in ihrer Verfassung auch, dass die Gedanke und das Erbe der PKK zentral sind. Und wenn man die Organisation genauer anschaut, bleibt die Guerillaführung.
Der Kampf mit der PKK hat in ihrem mehr als 40-jährigen Bestehen viel Zerstörung und mehr als 40.000 Tote gefordert. Auf beiden Seiten. Das sind umgerechnet etwa 3 Menschenleben pro Tag. Die Gewalt, die den Kurden einst als einziges Mittel gegen die Unterdrückung schien, ist zum tödlichen Trauma geworden, das heute viele der schätzungsweise 14 Millionen Kurden in der Türkei von der PKK trennt. Die Terrorgruppe schien nur so lange legitim, wie Kurden massiv unterdrückt und verfolgt wurden. Doch seitdem sie in den vergangenen Jahren unter der Erdogan-Regierung wieder mehr kulturelle Rechte bekommen haben, wie dass sie ihre Sprachen sprechen und unterrichten dürfen, wollen die meisten Kurden in der Türkei keinen Krieg mehr mit dem türkischen Militär. Einen autonomen Staat möchten laut einer Umfrage der Istanbuler KDH-Universität aus dem Jahr 2020 auch nur noch gut 17% der befragten Kurden in der Türkei. Laut HDP-Berater Barış gibt es aber immer noch viel Unterdrückung gegen Kurden in der Türkei. Mehr als 15.000 HDP-Mitglieder würden im Gefängnis sitzen.
Ankaras Politik ist immer noch unverändert monistisch, totalitär und der türkische Nationalismus ist nach wie vor sehr immanent. Dabei geht es nicht nur um Erdogan, es ist die Gründungsphilosophie der Republik selbst. Deshalb zielen sie auf uns, also auf HDP, auf Oppositionellen, auf Intellektuellen, auf Querdenkern, auf Feministinnen und so weiter und so fort.
Der ehemalige General und Terrorberater des türkischen Militärs mit Schwerpunkt PKK, Ercan Çitlioğlu, sieht das anders. Mit den Kurden habe der Staat kein Problem. Einige hätten sogar hochrangige politische Posten wie Ministerämter inne und inne gehabt. Das Problem sei die PKK, nicht die Kurden an sich. Nach den Vertreibungen der 90er Jahre aus dem eher kurdischen Südosten des Landes seien viele Kurden in Metropolen wie Istanbul gezogen. Dort, weit weg von dem Konflikt mit der PKK, würden sie gut leben, sagt Çitlioğlu. Viele Kurden würden sogar die Partei von Erdogan, die AKP, unterstützen. Zum besseren Verständnis, wie sich Kurden in der Türkei positionieren, führt der Terrorexperte die Metapher der Zwiebel an.
Die Zwiebel sieht ganz aus, aber schälen Sie mal Schicht für Schicht ab. Zuerst die Schicht, die die PKK nicht unterstützt. Dann die, die für Erdogans AKP gestimmt haben. Und dann die Schicht der Kurden, die für andere Parteien gestimmt haben. Dann die, die mit der PKK sympathisieren, sich aber in keiner Weise an ihren Aktionen beteiligen. Am Ende haben sie noch einen sehr kleinen Teil der Zwiebel übrig. Was ist das? Die PKK.
Bedrohlich sei die PKK der Türkei vor allem aus den Nachbarländern Syrien und Nordirak. Dort liegt laut angeführten Berichten von Europol auch ihre Haupteinnahmequelle. PKK-Einheiten und Verbündete kontrollieren wichtige Straßen und regionale Grenzübergänge. Um die Lage zu verstehen, rät der Geoanalyst Michael Tanchum aus Washington D.C. vom Economics and Energy Program of the Middle East Institute, sich zuerst den Irak auf der Landkarte anzuschauen. Startpunkt die nordirakische Universitätsstadt Kirkuk.
Von dort aus geht man weiter nach Süden und Osten zur iranischen Grenze. Diagonal parallel zum kurdischen Gebiet im Nordirak gibt es auch Kurden, bis nach Sinjar. Und das ergibt einen Korridor, der von der Grenze Irans durch den Irak bis zur Grenze Syriens, direkt entlang der Südgrenze der Türkei verläuft.
Dieser Korridor sei eine wichtige Schwachstelle für Ankara, da darüber direkte Hilfe aus Iran für PKK-Fraktionen sowohl im Irak als auch in Syrien kommen könne.
Die Türkei hat sehr ernsthafte Interessen in Bezug auf die PKK und ihre angegliederte Organisation. Und die werden meines Erachtens von Europa und anderen Seiten unterschätzt.
Um diesen Korridor zu zerschlagen, arbeite Ankara eng mit Iraks kurdisch-irakischer Autonomiebewegung von Ministerpräsident Barzani zusammen. Die habe wiederum eigene Interessen an der Kooperation. Konkurrierende PKK-Kurden und damit verbundene Unruhen im eigenen Gebiet verhindern, sich gegen Einfluss aus Iran schützen und ein gutes Verhältnis mit der Türkei aufrechterhalten. Diese ist für Barzani das einzige sichere Tor in die Welt, um nordirakisches Gas und Öl zu verkaufen. Außerdem können die Barzani-Kurden sich so auch international einen Namen machen, als kurdischer Gegenpart zur PKK, der mit der Terrororganisation nichts zu tun hat. Mit kurdischen Terroristen zu kooperieren, das wirft die Türkei vor allem den USA vor. Washington unterstützt zwar nicht die PKK im Nordirak, dafür aber ihre Schwesterorganisation YPG in Nordostsyrien. Deren politischer Arm, die PYD, sieht sich laut eigener Satzung als Teil der PKK und kontrolliert seit etwa 10 Jahren ein de facto autonomes Gebiet an der Grenze zur Türkei, Rojava. Neben Kurden leben dort Araber und Assyrer. Für den HDP-Mann Barış ist Rojava ein erfolgreiches Projekt.
Auch wenn natürlich Rojavas Gewerkschaftsmodell heute an Öcalans Vorstellungen orientiert ist, ist es auf jeden Fall nicht nach dem marxistisch-leninistischen Gedankengut, sondern eher ein demokratisches Modell. Inspiriert wurde natürlich Öcalans Ideen von libertären Theoretikern, amerikanischen Theoretikern, Bochin, der sich als Ekomarxist versteht und eigentlich dann für Demokratie propagiert und versucht dann alle gesellschaftlichen Schichten an neue Strukturen dieses Gesellschaftsmodells zu integrieren.
Rojava genießt weltweit viel Zuspruch. Nur der Türkei ist das Projekt ein Dorn im Auge. Für Ankara sind YPG und PYD wie die PKK Terrororganisationen. Andere Länder sehen die syrisch-kurdischen Einheiten dagegen als wichtigen Verbündeten im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. Am Rande der Internationalen Sicherheitskonferenz der Konrad-Adenauer-Stiftung in Istanbul Ende Mai gibt der frühere US-Botschafter im Irak und in Syrien, James Jeffrey, aber zu:
Das Problem ist, dass die USA als Verbündete in Nordostsyrien seit 2014 eine Organisation mit Verbindungen mit der PKK zusammengearbeitet hat. Das ist diese YPG, EPG und umgenannt bei uns Amerikaner als syrische demokratische Kräfte, SDF. Aber sie sind assoziiert mit der PKK, sie sind mehr oder weniger die PKK-Abteilung für Syrien seit langem.
Jeffrey hat selbst mit dem Ableger der PKK in Syrien gearbeitet. Die Kurden seien sehr gut im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat gewesen, deswegen habe Washington keine eigenen Truppen geschickt.
Als wir mit dieser YPG operieren, verlangen auch gewisse Spielregeln. Aber das Problem ist, dass es halt 100.000 Soldaten, Leute ganz eng mit der PKK verbunden, kontrolliert und auf der Dauer. Niemand weiß, ob wir da bleiben würden mit unseren Soldaten.
Die PKK sei jetzt ein Staat innerhalb eines Staates, im Nordirak und in Teilen Syriens und damit eine ernstzunehmende Bedrohung für die Türkei, sagt Jeffrey. Denn
das ist auch ein Spielzug für die Russen, für die Assad-Regierung und für die Iraner, Druck auf Ankara auszuüben. Die PKK hat in der Vergangenheit diese Rolle gespielt und ist durchaus fähig, diese Rolle in Zukunft auch zu spielen.
Jeffrey spielt auf die Rolle der PKK und den mit ihr verbundenen Gruppen als Truppen in einem Proxy War an, also einem Stellvertreterkrieg. Der türkische Militärexperte Çitlioğlu nennt das eine neuere Kriegsmode.
Gewaltanwendung eines Staates gegen einen Staat wird nicht akzeptiert. Was ist also zu tun? Die Staaten müssen zurücktreten und eine Marionettenorganisation auf die Bühne bringen. Daher benutzen die USA oder auch Frankreich die PKK und die YPG. Ebenso ist die von der Türkei in Syrien gebildete syrische Nationalarmee Protagonist eines Stellvertreterkrieges. Und der hat für die Staaten keine Kosten. Es gibt keine völkerrechtliche Sanktion, wenn ein Kriegsverbrechen begangen wird.
Auf dem Feld seien auch Deutsche, Franzosen und andere Europäer. Sie stünden als Kämpfer, Ärzte oder Ingenieure auf der Seite der PKK und der YPG. Die deutschen Behörden wüssten das. Offiziell halten sie sich bisher aus dem Konflikt mit der PKK und der YPG, soweit es geht, heraus. Die Türkei findet das falsch, weil der Westen damit Terror dulde. Die pro-kurdische HDP etwa findet die deutsche Zurückhaltung dagegen falsch, weil Berlin so die Gewaltanwendung der Türkei legitimiere. Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, findet, dass es aktuell dringendere außenpolitische Themen gibt. Außerdem sei das Selbstverständnis deutscher Außenpolitik allgemein eher zurückhaltend. Ein aktives Einmischen in Syrien oder im Irak dürfte auch nicht ganz ohne Kosten für die Sicherheitslage in Deutschland kommen. Die Zurückhaltung Berlins sei daher auch der komplexen Interessenlage geschuldet, analysiert der Experte für Sicherheitspolitik.
Weil es immer wieder das Potenzial hat, dass diese Streitigkeiten dann auch in Deutschland auf deutsche Straßen auch geholt wird. Sollen wir uns da einmischen? Etwas, wo wir Gefahr laufen, dass wir uns entweder PKK-Terroristen dann uns zum Feinde machen oder dass wir Ankara gegen uns aufbringen.
Wenn es um die PKK geht, hat Deutschland das schon längst. Präsident Erdogan warf zuletzt auch Berlin Terrorunterstützung vor. etwa wegen PKK-Demonstrationen und nicht ausgelieferten mutmaßlichen PKK-Sympathisanten. Der CDU-Außenpolitiker und Oberst AD Roderich Kiesewetter verteidigt das mit den Regeln des deutschen Rechtsstaates. Außerdem wirke die türkische Regierung im Umgang mit kurdischen Belangen oft rücksichtslos. Was die YPG angeht, hat er eine ganz andere Meinung.
Für uns ist sie jemand, der die Freiheitsrechte in Nordsyrien noch aufrechterhält gegen das brutale Assad-Regime. Also hier müssen wir uns vielleicht auch selber noch einmal intensiv auseinandersetzen, wie die wirklichen Verflechtungen sind. Aber grundsätzlich Freiheitsbewegungen der Kurden auch in Syrien als Terrorgruppen zu bezeichnen, halte ich für falsch.
Wenn es um eine Gesamtbetrachtung aller Kurdenorganisationen geht, dann kommen der Westen und die Türkei in der PKK-Frage nicht zusammen. In der EU und in den USA sind die Grenzen zwischen Terror, militärischem Pragmatismus und dem Gedanken eines Freiheitskampfes für alle Kurden weltweit fließend. Für den Türkologen Posch ist es deshalb eine mehrfache Katastrophe, dass ausländische Kräfte im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat aus Mangel an eigenen Truppen auf die YPG zurückgreifen. Sie würden dabei vergessen, dass sie auch den ideologischen Akteur, die PKK, legitimierten. Einmal diplomatisch, was die Türkei so wütend mache. Aber auch das Völkerrecht werde ad absurdum geführt, weil die YPG Teil einer verbotenen Terrororganisation sei. Und schließlich wirke sich die Kooperation militärisch auf die Region aus, da die YPG vom Westen gut ausgerüstet werde.
In den politischen Eliten sollte mal die Erkenntnis reifen, dass die Kurdenfrage weg ist von der Fußnotenproblematik. Zweitens aufhören, das Ganze romantisch zu sehen. Das ist eine extrem brutale Angelegenheit in einem extrem brutalen Umfeld. Und die militärisch saugkräftigsten Gruppen sind aber nicht unbedingt die nettesten. Und da muss man dann halt die eigenen Wertigkeiten zurechtrücken.
Ansonsten werde der Westen auch den Kurden nicht gerecht, die sich von der PKK distanzieren. Andererseits kann Posch die europäische Zurückhaltung zu diesem Zeitpunkt nachvollziehen. Wenn der Westen jetzt die kurdische YPG fallen lasse, drohten nicht nur Unruhen von PKK-Sympathisanten in europäischen Metropolen, sondern in Syrien und im Irak könnten sich die Machtverhältnisse derart verschieben, dass Europa mit vielen Flüchtlingen rechnen müsse. Der ehemalige General Çitlioğlu sagt, dass die Türkei die politisch wie gesellschaftliche Unterstützung aus dem Ausland brauche. Aus 40 Jahren Kampf gegen die PKK habe er gelernt, dass Staaten an sich zu schwerfällig seien und der militärische Kampf alleine nicht ausreiche.
Die Kriegstaktiken konventioneller Armeen und die Taktiken terroristischer Organisationen sind völlig verschieden. Wir vergleichen Staaten mit einem Tanker von 300 Metern Länge. Schiffe dieser Größe können kaum ihren Kurs ändern. Terroristische Organisationen aber sind wie Schnellboote. Sie können sich jederzeit anpassen. Es gibt auch Regeln. Die Staaten binden, aber keine, die terroristische Organisationen binden. Denn sie kämpfen ja gegen diese Regeln.
Çitlioğlu findet, dass die PKK wohl erst dann überflüssig werden könne, wenn es für Kurden in all ihren Gebieten mehr Gleichberechtigung und Freiheiten gibt. Dafür sollte allerdings politisch gestritten werden und nicht mit Waffengewalt, so wie es die PKK tue. Der HDP-Berater Barış sagt:
Gewalt wird produziert, wird provoziert. Deswegen sollte man auf jeden Fall auf eine Friedenspolitik setzen. Auch das ist unsere Forderung an die Europäische Union, an Deutschland, an die Weltöffentlichkeit. Wir glauben, dass dieser Konflikt erst dann beendet werden kann, wenn Verhandlungen zwischen Herrn Öcalan und dem Staat genommen werden.
Die Frage nach PKK und YPG ist längst keine mehr, die die Türkei alleine beantworten kann, egal wie oft ihre Armee noch gegen sie in den Kampf zieht. Die PKK wird wohl erst einmal bleiben. In der Zwischenzeit aber dürfte der Konflikt über den Umgang mit der Terrorgruppe nur komplizierter werden, was eine friedliche Lösung ohne Folgeprobleme unwahrscheinlicher macht.
Die Türkei, das Ausland und die PKK. Eine Sendung von Marion Sendker. Sie hörten eine erweiterte Fassung des Beitrags vom 22. Juni.